Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen hier aus Berlin. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Ich begrüße ganz herzlich Hélène Kohl. Sie ist französische Journalistin in Deutschland, unter anderem für Journal du Dimanche und den Belgischen Rundfunk. Und sie hat auch einen Podcast über deutsch-französische Beziehungen. Und herzlich willkommen Rolf-Dieter Krause, ehemaliger Leiter des Europastudios der ARD in Brüssel. Zugeschaltet ist uns Dr. Veronika Priesmeier-Kotsch. Sie ist stellvertretende Direktorin der Europäischen Akademie Berlin. Und mit dieser Bildungseinrichtung hat sie den gesamten Prozess der EU-Osterweiterung intensiv begleitet. Und sie stammt aus Polen. Und in Stockholm ist uns Karl-Erik Norman zugeschaltet. Er ist ehemaliger Botschafter Schwedens. Er war als Diplomat in Moskau, Genf, Rom und Peking tätig. Herr Norman, an Sie auch direkt erstmal die erste Frage. Heute die Entscheidung in Finnland, dass man es vorschlagen will, eben der NATO beizutreten. Präsident und Parlament, der Präsident hatte und die Ministerpräsidentin haben sich dazu ausgesprochen. Und die Schweden wollen folgen. Wie kommt das so schnell? Die zwei Länder, die so lange neutral waren, die jetzt so schnell sagen, wir wollen doch Teil der NATO werden.
Ja, alles ist wohl eigentlich viel schneller gelaufen, als man sich vorstellen konnte. Aber wir konnten uns auch nicht diese Invasion in Ukraine vorstellen. Und die EU hat schnell reagiert, die ganze Welt hat reagiert. Und zwei Länder, die lange neutral waren, Finnland und Schweden, haben auch reagiert. Die Meinungsbildung sowohl in Finnland als auch in Schweden hat sich radikal geändert. Vor dem 24. Februar war eine Minderheit in den beiden Ländern für NATO-Mitgliedschaft. Heute gibt es eine klare Mehrheit. In Finnland sogar 3/4 der Bevölkerung, 3/4 des Parlaments. Und in Schweden würde ich wohl sagen mindestens 2/3. Und es geht schneller, als man sich hätte vorstellen können.
Und wird Schweden dabei von Finnland getrieben oder ist es unabhängig voneinander zu sehen?
Es ist so, dass in Sicherheitspolitik sind Schweden und Finnland immer sehr nahe aneinander. Man hat einander unterstützt und versucht, also dieselbe Position zu nehmen. Man darf nicht vergessen, dass Finnland 600 Jahre eine Union mit Schweden hatte, ein Teil von Schweden war, wie man es ausdrücken will. Ja, man soll auch sich erinnern, dass in der kritischen Periode nach Finnlands 100 Jahre Teil von Russland und dann 20 Jahre zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg sofort in einen die sogenannte Winterkrieg gestürzt ist gegen die Sowjetunion. Sehr viele schwedische Freiwillige da waren und überhaupt, es gibt so einen Ausdruck, Finnlands Sache ist unsere Sache. Mhm. Das ist eine Tradition und das war, man darf auch nicht vergessen, dass nach dem Kalten Krieg war es eine genau parallele Antrag an die EU und Schweden und Finnland ist am selben Tag, 1. Januar 1995, in die EU eingetreten.
Okay,
also es ist logisch, dass auch dieser unerwartete NATO-Tritt parallel geht.
Okay, Herr Krause, wenn man das jetzt sieht, also Beitritt von Finnland und dann wohl ja auch Schweden. Die NATO hat heute gesagt, wir empfangen sie mit offenen Armen. Was heißt das für unsere Neuordnung auf dem Kontinent?
Naja, zunächst mal vollziehen beide Länder etwas nach, was ja in anderen Bereichen schon besteht. Sie sind Marktwirtschaften, sie sind Demokratien, sie sind unzweifelhaft Teil der westlichen Welt, kulturell, politisch, in jeder Hinsicht. Dass sie nun auch dem Militärbündnis beitreten, ja, sie suchen den Schutz in der Gemeinschaft und bei Schweden weiß ich es nicht so genau, aber Finnland kann der NATO auch eine Menge bieten. Finnland ist ein deutlich besser gerüstetes Land militärisch als Deutschland. Es kann über 200.000 Soldaten sehr schnell mobilisieren. Finnland hat immer mit dem Ernstfall gelebt. Es hat sich immer bedroht gefühlt durch Russland und hat sich immer gewappnet. Es gibt der Zivilschutz zum Beispiel, der bei uns völlig verludert ist. Der ist in Finnland extrem gut ausgebaut. Unter jedem größeren Wohnhaus gibt es Bunker.
Trotzdem wollte man aber, und wir haben es ja gerade gehört, war die Bevölkerung nicht dafür, dass man der NATO beitritt.
Man sieht ja, dass Putin ein Land, das alleine ist, zu überfallen wagt. Und dass er sich an nichts mehr hält. Das Problem ist, das ist der große Unterschied zur Sowjetunion. Die Sowjetunion hat sich formal an internationale Abmachungen und Regeln gehalten. Und nicht nur formal, aber wenn sie sich irgendwo haben rufen lassen, wenn sie irgendwo interveniert haben, haben sie sich von der amtierenden Regierung rufen lassen. Das war nicht immer so, dass es uns gefiel, aber sie haben sich formal an das Völkerrecht gehalten. Putin tritt alles mit Füßen. Die Schlussakte von Helsinki, die UN-Charta, alles, was da ist, das berühmte Budapester Memorandum, in dem Russland die Grenzen der Ukraine garantiert. So, und deswegen ist Russland nicht mehr berechenbar. Man muss mit dem Putin-Russland mit allem rechnen. Ja. Untersuchen Schweden und Finnland einfach den Schutz der Gemeinschaft, die stärker ist. Denn die NATO bietet den Schutz auch durch die USA. Das ist der große Unterschied zur EU. Mhm. Die EU hat auch eine Beistandsverpflichtung.
Finnland hat eine ganz lange Grenze mit Russland, 1300 Kilometer. Frau Priesmeier, jetzt hörte man ja als erste Reaktion aus dem Kreml, man fühlte sich jetzt bedroht und man würde auch antworten. Wie hoch ist die Gefahr Ihrer Meinung nach, dass der Konflikt jetzt weiter eskaliert, wenn Finnland und Schweden NATO-Mitglied sind?
Also erstmal ist es noch ein sehr, sehr langer Weg, bis beide Länder natürlich NATO-Mitglieder werden. Es geht erstmal darum, dass sie ja diese Absicht erklären, dass natürlich dieser ganze Aufnahmeprozess startet. Im Falle der NATO dauert es ein bisschen kürzer als zum Beispiel bei einem EU-Beitritt. Es ist etwas im Hinblick auf die Ukraine, was auch natürlich in der Diskussion steht. Und dann muss natürlich noch der Ratifikationsprozess anstehen. Auch die Parlamente müssen es ratifizieren und so weiter und so fort. Also wir reden erstmal überhaupt über diese Absicht, Mitglied der NATO zu werden.
Aber die ist ja schon
die
sozusagen als Signal.
Nicht heute, die werden nicht morgen, die werden auch nicht demnächst. Ja, natürlich, das ist ja ein sehr, sehr
wichtiges
Signal.
Man will das ja sehr beschleunigen.
Aber diese Diskussion. Natürlich, man will es beschleunigen, man will auch natürlich zeigen, dass die Europäische Gemeinschaft, sei es die Europäische Union als auch die NATO in diesem Fall, auch schnell reagieren können und auch natürlich zusammenhalten können. Diese Diskussion, diese Rhetorik von Putin, dass er sich immer bedroht fühlt, das hören wir schon sehr, sehr lange. Aber er macht genau das Gegenteil. Also ich meine, er hat ja nicht die Ukraine angegriffen, weil er sich von der NATO bedroht fühlte, sondern weil er sich einfach mal ausgedacht hat, okay, ich brauche ich brauche eine abhängige Ukraine. Ich will eine eigene Einflusssphäre haben. Ich will einfach mal meinen Einfluss in der Region, in dem postsowjetischen Raum auch sichern. Und das waren die Gründe. Alles andere ist einfach nur eine Erklärung und ich denke, wir müssen das wirklich deutlich sehen. Es ist eine Ersatzerklärung zu einer Großmachtfantasie von Putin und da stimme ich auch in Brause zu. Das ist eine Politik, die bisher wir von Moskau so nicht kennen, weil tatsächlich auch im Kalten Krieg sich Russland meistens oder die Sowjetunion an die Abmachungen gehalten hat
was
und
ist aber
Putin
dann,
ist zurzeit sehr unberechenbar.
Was es aber dann noch mal schwieriger ist, wenn Sie sagen, er ist unberechenbar, dann ist natürlich das jetzt, könnte das ja noch mal ein extra ein sozusagen Öl ins Feuer gehen. Es gab als erste Reaktion jetzt die Androhung, dass man Finnland den Gashahn zudreht. Also auch auf dieser Art kann ja Russland reagieren.
Ja, natürlich. Aber das ist ja auch ein bisschen so die Frage, die wir uns als europäische Gemeinschaft stellen müssen. Reagieren wir auf solche Androhungen und halten wir uns zurück, weil wir die Angst vor dem großen Bären haben? Oder sind wir bereit, ein bestimmtes Risiko aufzunehmen, weil natürlich die Länder, Schweden, Finnland, ja auch unsere Verbündete sind, auch innerhalb der Europäischen Union. Und wir auch eine gewisse Verpflichtungen, auch innerhalb der EU, by the way, denen gegenüber haben und selbstverständlich auch diese Beitrittsgesuche ernst nehmen. Mhm. Natürlich, es gibt ja immer diese Gefahr vor diesem roten Knopf. Die war ja auch sofort da, nachdem wir im Bundestag die Zeitenwende-Diskussion gehört haben oder die Zeitenwende-Rede. Aber wir dürfen uns, glaube ich, nicht allzu stark, weil diese Gefahr da möglicherweise natürlich irgendwo da ist, nur durch diese Angst vor dem roten Knopf leiten. Also wir müssen auch zu unseren europäischen Werten stehen. Ja. Und zu natürlich auch, dazu gehört Frieden, Sicherheit, Demokratie, aber auch der Beistand und Solidarität unter der
gegenüber den anderen Ländern. Genau. Frau Kohl, wie wird das bei Ihnen in Frankreich diskutiert? Es gibt zum einen eine Diskussion über die EU, da reden wir gleich nochmal drüber, aber natürlich auch über die NATO. Das spielt jetzt im neuen Wahlkampf in Frankreich eine Rolle. Also wie wird das wahrgenommen, wenn jetzt Schweden und Finnland sagen, sie wollen Teil der NATO werden?
Also das ist sehr interessant, weil Macron erklärt seit 5 Jahren schon, er möchte einfach mehr europäische Souveränität. Und diesen Begriff wurde oft missverstanden unter dem Motto, was bedeutet das, mehr Souveränität in Richtung Verteidigung? Für viele Europäer ist unsere Verteidigung garantiert durch NATO. Und das ist natürlich diese Position von Frankreich, die sagt, wir wollen mehr europäische Souveränität, mehr europäische Verteidigung. Jetzt muss mit diesem Krieg muss tatsächlich Macron erkennen, ohne NATO wäre das nicht möglich, dass wir uns sicher fühlen. Und deshalb hat er ein bisschen seinen Diskurs ein bisschen geändert und spielt jetzt auf beide Säulen sozusagen und begrüßt natürlich offiziell, dass Schweden und Finnland jetzt in die NATO eintreten wollen. Interessant ist, er ist da momentan als neu gewählte oder wiedergewählte Präsident hat er bestimmt eine große Legitimität und ist eine große Stimme momentan. Aber Frankreich ist noch nicht vorbei mit dem Wahlkampf. Wir haben die Parlamentswahlen Mitte Juni. Und das haben wir bei dem ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahl gesehen im April. Wir haben 3 Blöcke in Frankreich. Macron in der Mitte und dann diese linksextreme Lager geführt von Mélenchon, ein rechtsextreme Lager geführt von Marine Le Pen. Und beide wollen, dass Frankreich aus der NATO zurückkommt, aus der
militärische Integration.
Genau. Erstmal, aber das ist sehr diffus.
Dass man schon Mitglied bleibt.
Ja, also das ist eigentlich natürlich mit diesen Populisten immer sehr unklar, was sie ganz genau wollen. Und die haben so beide auch ein bisschen ihre Position ändern müssen.
Das eine Rolle, dass man sagt, man befürchtet, dass der Krieg weiter eskaliert durch diese neuen NATO-Länder?
Das ist das klassische Diskurs von Mélenchon zum Beispiel. Ich habe es noch heute geguckt, zum letzten Mal war er 2018 in Deutschland, in Berlin, bei dem Parteitag der Linkspartei. Und in seiner Rede sagt er ganz genau, die Gefahr heißt nicht Russland, die Gefahr ist NATO und der USA. Und diese Position hat er noch im Januar verteidigt.
Okay, also das ist natürlich
noch jetzt mittlerweile ist er natürlich ein bisschen vorsichtiger, aber das steht noch im Wahlprogramm von ihm.
Herr Norman, Sie haben ja gesagt, dass in Finnland und Schweden dass die Bevölkerung sich verändert hat, dass man eine große Zustimmung jetzt hat. Wie viel Angst gibt es denn aber trotzdem davor, dass Russland jetzt reagiert auf die Tatsache, dass man dann diesen Antrag stellt?
Sagen wir, es gibt eine größere, Verteidigungsinteresse jetzt, als es vor einem Jahr gab. Schweden, genau wie Deutschland, hat zum Beispiel vor 15 Jahren Wehrmachtpflicht abgeschafft, dann wieder eingeführt vor ein paar Jahren. Aber die Verteidigungsbudget war gesunken und ist also noch immer jetzt auf 1,3% knapp von Bruttonationalprodukt. Und man hatte schon durch die allgemeinen Spannungen in den letzten Monaten eine Debatte, wo man sagt, ja, wir werden 2% erreichen mit oder ohne NATO-Mitgliedschaft. Einfach um uns selber besser verteidigen zu können. 2% BNP vor 2028. Diese Bewegung gibt es unter den Bürgern und unter den Politikern. Aber die Skepsis gegen NATO gegenüber war sehr stark bis 24. Februar. Zum Beispiel, also Partner mit Erdogan zum Beispiel, war eine Dimension, die den Schweden nicht so besonders gefallen hat. Und auch die Erfahrungen von der Trump-Regierung war auch etwas mehr so abschreckend als lockend für Schweden. Aber die bürgerlichen Parteien waren die ganze Zeit in den letzten 10 Jahren für eine NATO-Mitgliedschaft. Aber die Sozialdemokratie und die Linken und die Grünen waren bis jetzt dagegen. Ja, die Sozialdemokraten ändern sich jetzt gerade, okay, und wird am Montag wahrscheinlich eine neue Entscheidung nehmen.
Ja, also sehen wir, dass sich überall bei den Parteien da viel tut in ganz Europa. Herr Krause,
darüber hinaus,
Herr Krause, wenn man aber jetzt immer früher gesagt hat, die Ukraine solle nicht NATO-Mitglied werden, damit das Russland nicht provoziert, das war ja die Idee. Und jetzt wird aber Finnland als Grenzland NATO-Mitglied und ist ja nicht mehr neutral.
Der Westen hat auf Russland sehr viel Rücksicht genommen und ist auch gewollt über Jahrzehnte hinweg. Deswegen ist ja das ganze russische Gerede oder Putins Gerede von einer Bedrohung durch die NATO so völliger Irrsinn. In einer Zeit, als Russland wirklich schwach war, wenn der Westen da was gewollt hätte, hätten wir das billig und ganz leicht haben können. Kein Mensch will Russland bedrohen, dass Russland in Sicherheit leben sollte. Natürlich, das ist ein berechtigtes Interesse. Jetzt haben wir gemerkt, dass die Russen aber sehr viele unberechtigte Interessen verfolgen, dass die Rücksichtnahme sich nicht ausgezahlt hat. Wir haben gedacht, dass Handel für Stabilität sorgt, dass er für Wandel sorgt. Einer der bedeutendsten Diplomaten Deutschlands, Ischinger, hat mal gesagt, wir haben mit den Russen die deutsche Einheit verhandeln können. Dann haben wir auch gedacht, na, dann schaffen wir es auch, ihnen ihre Großmachtträume wegzuverhandeln. Und dass die Europäer, Frankreich und Deutschland damals, die Aufnahme der Ukraine und Georgiens in die NATO abgelehnt haben, war ein Akt der Rücksichtnahme gegenüber Russland. Russland hat jetzt gezeigt, dass es keinerlei Rücksichtnahme honoriert, dass es sein eigenes Ding macht. Putin macht sein Ding. Und er droht nach Belieben und er handelt nach Belieben. Und das ist nicht mehr
berechenbar. Aber könnte es aber auch sein, dass das jetzt, wenn Schweden und Finnland sagen, sie wollen in die NATO, dass das gerade als Zeichen eben der Stärke gesehen wird und nicht unbedingt als Bedrohung?
Nee. Ich glaube, der Westen hat gar keine andere Wahl, als jetzt nicht mehr zu fragen, was denkt Russland, was will Russland, sondern der Westen muss jetzt sein eigenes Ding machen. Die Länder müssen entscheiden, wie sie sich besser fühlen. So, und danach müssen sie sich ausrichten. Die Drohung aus Moskau wird es geben. Aber die wird es auch geben, wenn wir das nicht machen, was wir machen wollen. Wenn Finnland nicht in die NATO will. Warum wollen die Finnen? Die Finnen haben die Angst, dass sie nach der Ukraine das nächste Land sind, was angegriffen wird.
Ja, und andere Länder haben auch Angst, zum Beispiel die Länder des Baltikums. Frau Priesmeier, würde ich Sie auch gerne fragen, auch andere Länder haben natürlich Angst, Moldawien, das Baltikum. Also wie muss man, ja, oder wie ist da die Reaktion?
Ja, also ich würde noch mal zwei Punkte sagen. Einmal, jetzt mit dem russischen Angriff auf die Ukraine hat sich, glaube ich, so ein bisschen auch die westeuropäische Vorstellung so ein bisschen zunichte erklärt, dass man eine Möglichkeit hat, eine Reihe auch von neutralen Staaten zu haben zwischen Russland und der europäischen und den westeuropäischen Staaten, nach dem Motto, okay, wir könnten es versuchen, so ein bisschen diesen Interessenkonflikt zu glätten, indem wir am Modell Schweden, am Modell Finnland, auch natürlich auch die Ukraine oder Georgien als neutrale Staaten anerkennen und dadurch einfach mal ein bisschen Ruhe haben. Oder? Das ist, und da gebe ich Ihnen, Herr Krause, auch recht, das hat sich einfach mal jetzt mit der klaren Stellung von Finnland und dann natürlich auch Schweden deutlich abgelöst. Und das wird wahrscheinlich auch nicht ein Thema sein. Also wir werden davon ausgehen, dass wir tatsächlich mal zu weiteren Erweiterungen kommen. Das Zweite ist dieses Thema Bedrohung. Das ist sehr, sehr wichtig, weil Sie das jetzt gerade eben auch angesprochen haben im Hinblick auf die baltischen Staaten. Es gibt zwei Sorten von Bedrohungen. Diese typische militärische Bedrohung, die wir spüren, was man so sich normalerweise den Krieg vorstellt, nämlich Panzer, Waffen, Bomben und so weiter und so fort. Das spielt sich gerade natürlich auch in der Ostukraine sehr stark ab. Das andere ist natürlich auch mal diese Cyber-Bedrohung, die Cyber-Warfare, die tatsächlich auch eine enorme Bedrohung auf unsere Infrastruktur darstellt, auf unsere Banken. Wir Die baltischen Staaten haben das sehr, sehr stark erlebt. Anfang der 2000er Jahre, das war ja auch der Grund, warum sie so unbedingt auch in die NATO wollten, weil sie sagten so, okay, es ist auch eine Bedrohung, die wir selber nicht stemmen können, beziehungsweise wo wir auch die Unterstützung natürlich von den anderen Staaten haben. Und wenn das müssen wir, glaube ich, natürlich auch berücksichtigen in diesem ganzen Zusammenhang. Ansonsten, die baltischen Staaten haben natürlich sehr, sehr positiv reagiert auf die Worte von Finnland, und weil für sie bedeutet tatsächlich mal Beitritt Finnlands und Schwedens in die NATO auch eine Stärkung, auch
größere Sicherheit von Norden, auch sozusagen,
ihre Sicherheitsgefühl, genau. Weil sie dann natürlich auch besser geschützt sind. Genau, natürlich.
Mhm. Wenn wir dann
das spielt eine enorme Rolle, das spielt auch eine Rolle für Polen, letzter Punkt, weil Polen natürlich mit Litauen durch einen ganz, ganz, ganz engen Landstrich verbunden ist. Das ist so dieser Suwałki-Strich. Das ist nun paar Kilometer. Ansonsten haben wir Kaliningrad auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es Belarus. Das heißt, Stärkung der nördlichen Flanke der NATO würde bedeuten, dass auch natürlich insgesamt auch mehr Sicherheit in der Region dort. Mhm. Die normale, traditionelle, aber auch natürlich die inkonventionelle.
Was würde das denn heißen, wenn man sich vorstellt, wie Europa oder die Welt nach einem Krieg aussehen könnte? Wenn wir über die Zukunft mit Russland nachdenken, Herr Norman, wäre dann nicht der klare Schluss, dass man sagen muss, ja, dann muss auch die Ukraine, wenn dieser Krieg mal irgendwann vorbei ist, letztendlich in die NATO kommen? Weil als ein neutraler Staat wird das nicht mehr funktionieren?
Ja, das klingt ja fast logisch. Ich muss ja sagen, bis 24. Februar war ich selber, und ich denke, ich bin relativ repräsentativ für viele Schweden, also wir meinten, eine gewisse Bufferzone, die von Neutralität, unser Slogan war ja immer, also bündnisfrei in Frieden, neutral im Krieg. Das hat Schweden gut gedient, 200 Jahre lang. Und wir hatten ja gedacht, bis 24. Februar, dass Schwedens und Finnlands Neutralität eine gewisse stabilisierende Faktor war für die Sicherheit, für Europa überhaupt, für Nordeuropa besonders und für Europa überhaupt. Und uns war es wohl auch nicht fremd, die Idee, dass vielleicht Ukraine sich dann auch unabhängig, in einem gewissen Moment, erinnern Sie sich, vielleicht hat sogar Zelensky gesagt, ja, das würde er überlegen in diesen nicht so gelungenen Friedensverhandlungen. Aber nach der Invasion und besonders wie sich Kriegsverbrechen und so weiter entwickelt hat, wird wohl fast auch Ukraines Mitgliedschaft in der NATO logisch. Schwer zu sehen, dass das nicht so wird. Dann kommt aber auch Georgien, wie Sie sich erinnern. 2008 war ja ein Grund für Russlands Angriff damals, dass Georgien sehr ernst mit NATO-Mitgliedschaft sozusagen geflirtet haben.
Okay, also ja, bleiben wir mal noch, gehen wir von der NATO mal eben noch auf die EU. Also wenn wir darüber reden, wie denn eine Zukunft der Ukraine oder des europäischen Kontinents aussehen könnte, jetzt verändert durch diesen Angriffskrieg. Frau Kohl, da gibt es ja jetzt auch einen Vorschlag von Macron, der eine europäische politische Gemeinschaft will, also nicht eine richtige Vollmitgliedschaft, sondern eine Art, ja, zweite Klasse Europa, wie muss man es verstehen? Vielleicht erklären Sie es uns besser, was er da will und warum er das jetzt vorschlägt, wie er sich das vorstellt, auch gerade mit der Ukraine.
Also das ist jetzt noch nicht sehr klar, muss man sagen. Also er greift dabei eine sehr alte Idee, die Mitterrand am Anfang von Jahren 1991 ausgedrückt hatte. Das war noch diese Zeit nach der Mauerfall. Wie kommt man klar in diese neue Welt, in diese neue Konstellation? Und Mitterrand hatte die Idee er nannte das damals Europäische Konföderation, also eine Staatenbund sozusagen. Seine Idee ist gescheitert aus zwei Gründen. eigentlich die Ostländer wollten schnell da in die NATO. Ja. Nee, die wollten erstmal in die NATO kommen. Ach, und die hatten NATO, ein bisschen Angst, dass durch diesen, diese Konföderation diese Schutz der NATO nicht bekommen könnte. Und zweitens wollte Mitterrand, das ist auch interessant, Russland auch mit dabei hatten. Und das hat natürlich Washington nicht gefallen. Und so ist es einfach gescheitert. Diesmal, es ist natürlich nicht die Frage, dass Russland auch noch kommt. Ja. Das bleibt die gleiche Idee von einer, haben Sie gesagt, Europa zweite Klasse. Die Frage ist, wird das ein Vorzimmer sein, ein Wartezimmer sein zur EU? Mhm. Oder wird das den ewigen Fegefeuer sein für Leute, die den Kriterien, für Länder, die diese Kriterien nicht erfüllen? Ich kann schon verstehen, warum einige Länder mit den Ideen nicht einverstanden sind. Das müssen wir allerdings alle zusammen diskutieren. Mhm. Und ich glaube, das wird auch noch kommen beim nächsten Gipfel Ende Juni. Danach aber wird Tschechien die den Präsidentschaft der EU-Rat haben und dann Schweden. Und dann ist es auch interessant, vielleicht kann unser Diplomat hier auch noch was dazu sagen, ob man auch erwarten kann, dass Tschechien und Schweden auch mit der Idee weiterkommen.
Also was verändert dieser Krieg, Herr Krause, dass man... Also in unserer Überlegung, wie die EU in Zukunft sein soll, wenn die Ukraine jetzt sagt, also Annalena Baerbock hat gesagt, sie geht von einer Vollmitgliedschaft irgendwann aus. Dann redet sie auch von Vollmitgliedschaft, will aber keine falschen Versprechungen machen. Herr Kuleba hat heute gesagt, er will schon mal einen Platz reservieren. Also wie wird das werden?
Warten wir es mal bitte ab. Die Erfahrungen, die die EU mit Erweiterung gemacht hat, sind ja nicht nur positiv. Und man hat, wie ich finde, dummerweise immer nur die Vollmitgliedschaft genommen. Es hätte zum Beispiel das Instrument des europäischen Wirtschaftsraums gegeben, wo Mitgliedstaaten erstmal an die EU herangeführt worden wären, alle wirtschaftlichen Vorteile gehabt hätten, aber sich auch mental hätten annähern können. Wir wissen, was wir heute mit Ungarn und teilweise mit Polen für Schwierigkeiten haben, teilweise auch mit Slowenien. Ich bin mit der Ukraine noch sehr skeptisch. Der glühende Nationalismus, der Ukraine gerade sehr hilft, in diesem Krieg zu bestehen, ist in der EU ein Hindernis. Die EU baut darauf auf, dass die Länder eben sich nicht nationalistisch verhalten. Und das ist zum Beispiel die große Skepsis, die immer noch Serbien entgegenschlägt. Und muss man sehen, die EU ist anders als die NATO. Das ist ein Gebilde, wo wir alle miteinander die Souveränität teilen. Das heißt, die anderen regieren uns mit, wir regieren die anderen mit. So wollen wir von den anderen in diesem Zustand mitregiert werden. Das ist keine ganz einfache Sache. Und die ganzen praktischen Fragen, was dann wirtschaftlich zu regeln ist, das ist noch ein ganz langer Prozess.
Okay, ich muss ein bisschen auf die Zeit achten. Frau Priesmeier und Herr Normann, bitte Frau Priesmeier erst. Ja, bitte.
Ich würde gerne Herr Krause ganz kurz widersprechen in diesem Falle. Nämlich, es ist tatsächlich 18 Jahre her, als es ja die große EU-Erweiterung gab. Aber es ist ein bisschen anders. Wir haben damals alle unglaublich Sorgen gehabt, dass Polen, Ungarn, andere mittel- und osteuropäischen Staaten es wirtschaftlich nicht schaffen. Das Hauptargument war damals zu sagen, die Länder sind nicht so weit wirtschaftlich genug, um tatsächlich mal mit den europäischen Standards mitzuhalten. Deswegen hatten wir so lange Übergangsfristen. Deswegen gab es ja natürlich noch mal diese Schwierigkeiten mit dem Arbeitsmarkt und so weiter und so fort. Aber das hat sich aber gezeigt, dass wirtschaftlich eigentlich diese Länder wunderbar und relativ schnell aufgeholt haben. Polen war das erste Land oder das einzige Land in der Finanz- und Wirtschaftskrise, das wirklich mal positive Wirtschaftszahlen hatten, während alle anderen rote Zahlen hatten. Das, was aber nicht funktioniert hat, war, das stimmt, das Thema Rechtsstaatlichkeit, Thema Demokratie. Aber das erleben wir ja nicht nur in Polen und Ungarn, sondern das erleben wir natürlich auch in allen anderen oder in vielen auch etablierten westeuropäischen Demokratien. Also dieses Argument zu sagen, okay, wir haben schlechte Erfahrungen mit der Erweiterung gemacht, deswegen müssen wir vorsichtig sein, das würde ich ein bisschen beiseite stellen und zu sagen, nein, wirtschaftlich ist das ein Erfolg. Dieses Thema Thema Demokratie.
Aber so eine Geschichte, dass man sagt, was Herr Krause hat, dass man eben sagt, man macht erstmal einen Wirtschaftsraum und man macht eben keine Vollmitgliedschaft, das wäre doch dann vielleicht
nicht sinnvoll. Das haben wir aber schon. Die EU auf Wirtschaft, das kann es auch sein.
Ja, aber das haben wir ja schon. Ja, aber wir haben natürlich ja mit der Ukraine schon nach der Revolution der Würde 2014 ein vertieftes Freihandelsabkommen und Assoziierungsabkommen unterschrieben. Und das ist tatsächlich so eine Art Mitgliedschaft minus. Mhm. Sie merken das ja auch. Es gab schon jetzt vor dem Krieg in der Ukraine viele Waren, ukrainische Waren in den Supermärkten, ukrainische Arbeiter hier auf dem deutschen Arbeitsmarkt, natürlich auch viel stärker in Polen. Das heißt, die Mitgliedschaft minus gibt es schon. Die Frage ist jetzt tatsächlich, es wäre jetzt Zeit, nicht nur etwas daneben zu haben, sondern tatsächlich langsam auf diesen Leiter hoch hin zur Mitgliedschaft uns zu arbeiten. Mhm. Der Prozess ist sehr lang.
Das wird ja noch länger dauern. Ich würde gerne Herrn Norman...
Genau, aber es geht um den Kandidatenstatus.
Genau. Okay, Herr Norman, wie sehen Sie es, wie wird es von Schweden aus gesehen, wenn man sagt, die EU muss sich da verändern oder es muss zwei Geschwindigkeiten, auch das war ja auch immer mal Thema, oder so eine Art, ja, zwei Arten der Mitgliedschaft geben?
Ich bin ja kein offizieller Vertreter, ich bin ja heute Privatmann.
Klar, aber Sie können sagen, wie darüber gesprochen wird in Ihrem Land.
Also es ist, die schwedische Linie war immer pro Erweiterung, weil man hat EU vor allen Dingen als ein Friedensprojekt gesehen. Also je mehr Mitglieder in der EU, desto größere Garantie für friedliche Verhältnisse zwischen den europäischen Mitgliedstaaten und Staaten überhaupt. Also Europarat zum Beispiel hat da nicht gereicht, sondern die enge Zusammenarbeit.
Jetzt ist die Verbindung, glaube ich, etwas unterbrochen. Ja, dann. Okay, die ist jetzt kurz unterbrochen, dann sprechen wir einfach nochmal hier weiter. Frau Kohl, Sie wollten dazu noch was sagen?
Ja, genau. Also Erweiterung ist gut. Also ich glaube, jetzt haben wir auch gesehen, nach der Pandemie und so weiter, wir brauchen eine Vertiefung. Und das ist jetzt auch die Frage. Es war immer, also als ich noch Studentin war, immer Vertiefung, Erweiterung. Kann man jetzt beide zusammenführen, indem man sagt, es gibt eine zweite Liga der europäischen Länder sozusagen, die nicht das voll haben. Ich verstehe voll und klar, dass das sehr, sehr kompliziert ist. Und ich würde mich überhaupt nicht freuen, wenn ich aus Bosnien-Herzegowina komme oder und das höre. Vielleicht freuen sich auch vielleicht die Engländer dazu, weil da können sie vielleicht noch mal an den europäischen Schiff da angekoppelt werden. Aber
wäre eine Möglichkeit,
das wäre dann eine Möglichkeit. Also das müssen wir auf jeden Fall noch diskutieren. Ich sage immer, küssen kann man nicht alleine. Nur der Vorschlag von Frankreich kann nicht eine Lösung sein für alle. Wir müssen das auf jeden Fall offen diskutieren. Ja. Aber wir müssen das auch schnell machen. Ich höre doch, das wird lange dauern und so weiter. Die Gefahr ist da.
In Deutschland ist da, glaube ich, auch eher skeptisch. Also sieht das noch nicht so positiv oder hat sich zumindest erstmal zurückhalten
gehört. Also Scholz hat gesagt, das ist ein interessanter Vorschlag, hat aber sofort gesagt, wir müssen auch gucken, wie das ist mit dem Länder der Westbalkan. Mhm.
Ist das nicht wieder eine Art, Herr Krause, wo es dann nochmal wieder viel komplizierter wird und wo alles nochmal viel länger dauert und wo wir doch jetzt eigentlich merken, das Wichtigste ist, dass die EU einig ist, also bei solchen Sachen wie jetzt auch den Sanktionen.
Das ist ja kompliziert. Die EU hat in den letzten Jahren keine gute Entwicklung genommen. Ihr innerer Zustand ist schrecklich. Und er ist ja nicht gesichert. Ich meine, lassen Sie in Frankreich dieses Linksbündnis gewinnen, was nicht ganz ausgeschlossen ist, dann wird der Ungehorsam gegenüber dem Brüssel sozusagen zur Politik. Mhm. Sprich, dann hält man sich nicht mehr an die Spielregeln, die man mal gemeinsam verabredet hat. Das ist ein Schlag gegen die EU, den sie kaum überleben kann. So,
das heißt, jetzt sagen alle, die EU war so einig, ist jetzt in diesem Krieg einig wie eigentlich ja seit Ewigkeiten nicht.
Die EU hat, ich gebrauche gern den Begriff der Wehrhaftigkeit. Es fehlt der EU an Wehrhaftigkeit nach außen, aber auch nach innen. Wir haben nicht für Disziplin unter den Mitgliedern gesorgt. Hat unsere frühere Bundesregierung grandiose Versäumnisse sich zu Schulden kommen lassen. So, und jetzt muss man daraus was machen. Es gibt ja gleichzeitig, das ist nun mal so, sie haben doch sowieso zwei Geschwindigkeiten. Es nehmen längst nicht alle EU-Länder am Euro teil. Längst nicht alle am Schengen-System. Und dass die Länder, die mehr wollen Und das müssen vor allem Frankreich und Deutschland sein. Aber da ist Frankreich eben im Moment ein Risikofaktor. Dass die das machen müssen, ja, dann sollen die das auch tun können. Und die anderen, die nur an der Wirtschaft interessiert sind, die werden dann nur an der Wirtschaft interessiert sein. Ungarn hat an der politischen Union der EU kein Interesse. Mhm. Und Polen nur teilweise. Und will sich jedenfalls nicht an die Standards halten. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Das sind Demokratien, da drückt sich auch oft genug ein Volkswille aus. Und da sind Minderheiten, die das anders sehen, aber die Minderheiten sind Minderheiten. So, und das heißt doch nicht, dass wir damit das Europa kriegen, das wir wollen. Ich finde, Scholz ist Macron schon sehr entgegengekommen, als er gesagt hat, den Begriff der europäischen Souveränität, dass er den sich zu eigen gemacht hat, anders als Frau Merkel. Und in der Tat muss man ihn mit Inhalten füllen. Und ich bin nicht sicher, dass die Deutschen und die Franzosen da dasselbe meinen. Aber darüber muss man diskutieren und das kann man vereinbaren, weil diese europäische Souveränität ist notwendig.
Mhm. Und wenn wir dann jetzt nochmal in die Zukunft...
Und wenn der Trump wiederkommt.
Zum Beispiel. Wenn wir dann aber jetzt nochmal in die Zukunft schauen, wie könnte denn ja, so ein Miteinander in Europa und auch mit Russland und dem Platz der Ukraine, wie könnte das denn aussehen? Frau Priesmeier, was machen Sie sich da für Vorstellungen? Wir müssen ja auch irgendwie mit Russland weiter umgehen.
Ja, wir hatten eigentlich so einen Traum und das nannte sich die OSZE, also die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die ja, wir werden ja nächstes Jahr 50 Jahre Helsinki-Schlussakte feiern. Ja, und leider natürlich merken wir, dass diese Organisation zurzeit papiertiger ist, aufgrund natürlich auch von ihrer intergouvernementalen Struktur. Alle müssen sich einigen, alle müssen arbeiten. Natürlich Russland blockiert, Belarus blockiert. Aber wenn wir wirklich so über das große Europa sprechen, müssen wir schauen, ja, es wäre vielleicht gute Möglichkeit zu gucken, wie können wir Verständigungswege schaffen? Wie können wir Plattformen schaffen im Rahmen bestehender Organisationen, aber auch außerhalb davon, wo wir miteinander ins Gespräch kommen. Wenn es auf der politischen Ebene nicht möglich ist, vielleicht gelingt das auf der zivilgesellschaftlichen Ebene. Das ist so ein kleines bisschen wahrscheinlich Rückkehr zu der Schlussakte von Helsinki. Aber in den jetzigen Zeiten ist das, glaube ich, die einzige sinnvolle Lösung oder eine sinnvolle Möglichkeit.
Das geht aber mit Russland ja nicht.
Und wir können natürlich auch hoffen, dass bald Veränderungen, auch Veränderungen in Russland selbst geschehen können und wir da einfach auch neue Gesprächskanäle offen haben können.
Mhm. Herr Normann, Sie sind wieder da, Ihre Leitung steht wieder.
Wird das nicht funktionieren?
Herr Normann, Sie wollten...
Wir sind ja in einer sehr tragischen Phase, finde ich. Ich habe wahnsinnig viele russische Freunde, die sind jetzt alle weg von Moskau, die sind in Finnland, in Berlin, in Georgien, in verschiedenen Ländern, die sind einfach geflohen. Und für Europa eine Wirklichkeit zu haben ohne Kontakte mit Russland, ist ja so langfristig eigentlich undenkbar, weil Russland liegt, wo es liegt. Mhm. Und man kann es nicht einfach wegdenken. So ein Tag muss ja irgendwie eine Normalisierung wieder da kommen. Aber es geht wahrscheinlich nicht, solange Putin da ist. Das ist das Schlimme. Und wir werden dann in ein Vakuum gehen, was ja natürlich besonders tragisch ist für alle wichtigen Fragen, die die Weltgemeinschaft zu diskutieren hat. Klimakrise. Und jetzt auch Hungerkrise und dramatische Entwicklungen oder mangelnde Entwicklung in der dritten Welt. Und alles das mit einer komplett isolierten Russland, die vielleicht ein bisschen Beziehung mit Indien und China hat, aber sonst nicht. Das ist einfach tragisch und langfristig undenkbar.
Langfristig undenkbar, aber im Moment sicherlich nicht anders machbar.
Die Frage ist doch, was wollen Sie mit einem Russland machen, das sich an keinen Vertrag hält, an kein Abkommen, wo dessen Führer lügen wie gedruckt, fast jeden Tag. Das muss man ja auch all denen sagen, die jetzt statt Waffenhilfe für die Ukraine zu leisten, dauernd auch Verhandlungen bestehen. Was wollen Sie mit denen verhandeln? Am Ende von Verhandlungen muss ein Abkommen stehen. Aber Russland hält sich nicht an Abkommen. Das heißt, So, und gleichzeitig ist klar, man kann den Präsidenten einer Atommacht nicht militärisch besiegen. Das geht nicht. Das heißt, es hängt von den Entwicklungen in Russland ab, was künftig mit Russland geht. Das ist alleine aber, in russischer Hand.
Ja, okay, aber das hieße ja, dass man sich sozusagen, aber man kann sich ja als EU doch auch
wehrhaft aufstellen.
Wir müssen uns
wappnen, wir dürfen unsere Sorgen haben, aber nicht mehr beeindrucken lassen durch das, was da in Moskau gesagt wird. Und dann sollen sie mit Atomwaffen, wenn sie die zünden wollen, werden sie es eh tun. So, dann kommt die Katastrophe über uns alle. Aber dann kommt die Katastrophe auch über sie. Weiß nicht, ob ein Putin das in Russland durchsetzen kann. Das ist, will ich aber auch gar nicht ergründen. Wir müssen jetzt davon ausgehen, dass mit Russland nicht Politik zu machen ist. Das ist doch das Entscheidende.
Ja,
und das Land lügt. Mhm. Und das Land tritt jedes Abkommen. Es gibt kein internationales Abkommen, das Russland nicht mit Füßen tritt. So. Und das einzige Land in Europa, das Grenzen mit Waffengewalt verschoben hat oder verschieben wollte, war Russland in den letzten Jahrzehnten.
Die Frage ist aber, wie sich dann eben Europa ausstellt und was würde das denn bedeuten, zum Beispiel in Frankreich, wenn die Parlamentswahl eben anders ausgeht, wenn halt eben nicht die Partei von Macron da die Mehrheit bekommt. Was würde das bedeuten für EU und für NATO?
Große, sehr gute Frage. Ich glaube, viele Wählerinnen und Wähler in Frankreich fragen sich auch genau das momentan.
Weil es ist ja klar, es ist immer gesagt, Deutschland, Frankreich, das ist der Motor für die EU und das ist das Wichtige. Und wenn dieser jetzt halt eben dann nicht
genau, richtig funktioniert. Genau, also das wäre ein klassischer Fall der Kohabitation. Das haben wir schon mal gehabt in den 90er Jahren und auch in den 80er und 90er Jahren. Allerdings war das damals ein Duo, also Mitterrand und Chirac und Mitterrand und Balladur und dann Chirac und Jospin. Das war immer also zwei Politiker mit sehr klaren Unterschieden, was Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik ist, aber gleiche Werte an was Diplomatie, Außenpolitik und das bedeutete, weil die französische Verfassung ist da nicht sehr klar, wer eigentlich mal Frankreich vertritt bei EU-Rat, bei großen Gipfeln und so weiter. So ist es, es ist so gelungen, dass der Premierminister, eigentlich sollte das der Premierminister machen, wie der Kanzler hier in Deutschland.
Aber das heißt, da könnte es eben auch nochmal eine große Verunsicherung geben.
Genau, und deshalb, also wenn Mélenchon tatsächlich zu Premierminister, also eine Mehrheit bekommt, dann müssen wir mal gucken, ob Macron tatsächlich ihn wählt als Premierminister. Das ist immer noch die große Prärogativ von dem Präsident. Aber wenn das geht, ich sehe da einfach, das wird einfach unmöglich sein, dass Mélenchon sagt, du, Emmanuel, du gehst jetzt und vertritt Frankreich bei EU. Er wird auf jeden Fall das für sich selbst wollen. Und dann haben wir eine Blockade auf jeden Fall. Im letzten Effekt, also vielleicht so ein bisschen zur Beruhigung, kann der Präsident in Frankreich immer noch nochmal das Parlament auflösen und zu Neuwahlen rufen. So weit sind wir noch nicht und es gibt noch Wahlkampf.
Okay. Aber immerhin, das ist ein Faktor, den man mit bedenken muss, wenn man über die Zukunft der EU redet in diesen schwierigen Zeiten. Genau, und ich würde deshalb aber gerne auch nochmal, weil das ja nun unser einer Nachbar ist von Deutschland, Frau Priesmeier, aber Polen eben der andere Nachbar ist. Und wie schaut man in Polen denn auf diese ganze Entwicklung und nach all diesen schwierigen Prozessen, Sie haben die Rechtsstaatlichkeit angesprochen, also wie stellt man sich in Polen denn die Zukunft mit der Ukraine vor?
Also Polen ist zurzeit sehr stark, so wie sie auch mal früher in der Vergangenheit, natürlich auch ein Verflechter des ukrainischen Beitritts zur Europäischen Union, aber auch natürlich zur NATO. Auf der anderen Seite wird natürlich auch der Westen sehr stark kritisiert für die bisherige russische oder so Russland-tolerante Politik. Und gleichzeitig, und das müssen wir auch deutlich mal sagen, der problematische Kurs in puncto Rechtsstaatlichkeit wird fortgesetzt. Darüber wird natürlich wenig gesprochen, weil im Schatten des Krieges können bestimmte Entwicklungen einfach mal besser durchgesetzt werden. Das ist aber auch ein Thema wirklich für ein anderes Gespräch. Mhm. Aber ich glaube, so drei Lehren, wenn wir aus dieser Diskussion, aus diesem Thema Zukunft der EU und der NATO ziehen können, ist es auf jeden Fall die Reflexion A, die Bündnisse helfen. Und es werden natürlich auch stärkt die Länder den Beitritt zur EU oder zur NATO anstreben wollen, weil sie wissen, okay, in der Gemeinschaft ist es einfacher. Der Wandel durch Handel funktioniert nicht. Das ist ja natürlich die alte Brandsche Politik, die ist eigentlich ziemlich vor einigen Jahren verworfen worden, aber ich glaube, so die letzten Verflechter von dieser Politik können auch klar sagen, es funktioniert nicht. Es gibt Handel durch Handel, ja, das muss uns ganz klar sein, aber Wandel durch Handel geht es nicht. Und die dritte Lektion ist es tatsächlich, dass wir unabhängiger werden sollen, beziehungsweise wir müssen diversifizieren. Das ist in puncto Energie, in puncto Handel, in puncto natürlich auch so Zusammenarbeit eine sehr, sehr bittere,
okay, dann würde ich,
eine sehr harte Lektion.
Die wir also Bündnisse helfen und eine größere Unabhängigkeit. Wir sind am Ende dieser Diskussion. Herr Krause, Frau Priesmeier, Herr Naumann nach Stockholm, herzliche Grüße. Frau Kohl, Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Hier geht's weiter mit Phoenix, der Tag. Schönen Abend noch. Bis dann. Tschüss.